Die eigentliche Class Action, die eigentliche Sammelklage wegen Schadensersatz ist in Kanada erhoben worden von dem Kollegen Michael Swinwood. Der hat diese Klage, ich glaube vor, ich weiß nicht, vor einem Monat oder sowas hat er sie eingereicht oder vor anderthalb, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Class bestand ursprünglich nur aus Indianern, dann hat er sie erweitert um Unternehmer, dann hat er sie erweitert um die weitere Gruppe, Class ist ja Gruppe, um die weitere Gruppe der Behinderten, und das Ganze soll zur internationalen Class Action werden, sodass jeder, der durch diese Drosten-Test induzierten Lockdowns geschädigt worden ist, sich einklinken kann. Wir werden ihn vermutlich nächste oder übernächste Woche im Ausschuss haben, dann machen wir dann, also nicht nur im Ausschuss, sondern machen wir einen Livestream, sodass jeder auch ihn meinetwegen persönlich fragen kann oder per Chat fragen kann.
Wen sprechen Sie?
Den Michael Swinwood heißt okay. Er. Mhm. Und der ist, so wie alle anderen auch, natürlich nicht problemlos über alle Hürden gesegelt, sondern ich habe gerade das Schreiben der Bill & Melinda Gates Foundation gesehen, die haben geantwortet, ein Vertreter der Bill & Melinda Gates Foundation haben sich bei ihm gemeldet, haben gesagt, ja, also wir erkennen diese Jurisdiction nicht an, also die Gerichtsbarkeit in Kanada nicht an. Wir melden uns jetzt nur, damit du uns ordnungsgemäß darüber informierst, was da eigentlich los ist. Dass wir uns jetzt bei dir melden, heißt noch lange nicht, dass wir uns, in Deutschland würde man sagen, rügelos einlassen. Also das Schiff fährt, nur leider ist das wesentlich langsamer, als wir uns das alle vorgestellt haben. Deswegen haben wir ja parallel dazu, aber koordiniert. Das ist nicht so, dass hier irgendeine Klage isoliert vor sich hinläuft, sondern es läuft alles koordiniert. Parallel dazu auch in den USA eine Klage eingereicht, also die amerikanischen Kollegen von CHD, Children's Health Defense, um die Rechtsanwälte von Robert F. Kennedy Jr., haben gesagt, wir wollten am liebsten sofort auf Bill Gates losgehen mit einer Sammelklage. Die Kollegen haben Bobby Kennedy zurückgepfiffen, also zurückgepfiffen ist ein schlechtes Wort, aber haben gesagt, nee, lass mal, taktisch ist schlauer, wenn wir erst ein paar Flöcke einschlagen, so wie das der Füllmich da in Deutschland macht, wegen des PCR-Tests. Wir haben ja auch zwei Klagen laufen und wir werden jetzt noch weitere, wahrscheinlich Dutzende Klagen einreichen. Aber wir kümmern uns immer um die eigentlichen, um die sogenannten Tatnächsten hier in Deutschland, also Drosten und die Leopoldina-Typen, die hauptverantwortlich sind für diese falschen Tatsachenbehauptungen betreffend die PCR-Tests und die gleichzeitig hauptverantwortlich sind für die Aktionen der Regierung, weil sie nämlich die Berater der Regierung sind und zuletzt sogar quasi erpresserisch gesagt haben, entweder ihr macht das, was wir euch sagen, nämlich den nächsten Lockdown, oder aber ihr nehmt die Wissenschaft nicht ernst.
Herr Füllmich, ich muss Sie mal ganz kurz unterbrechen, weil Sie sind so tief in dem Thema drin. Nehmen Sie uns bitte mit. Lassen Sie uns bitte einfach nochmal verstehen, dass Sie im Ergebnis gegen Drosten und sein Umfeld, Drosten ja. und Co., vorgehen wollen. Jetzt ja. ergeben Sie mir in der Antwort auf meine Frage in den ersten zwei, drei Sätzen Ihrer Antwort die Information, dass Sie in Kanada klagen. Was haben die Indianer in Kanada mit Herrn Drosten in Deutschland zu tun?
Der PCR-Test als Gradmesser für Infektionen ist weltweit zurückzuführen, einzig und allein auf Herrn Drosten. Deswegen heißt er inzwischen weltweit auch Drosten-PCR-Test. Denn Herr Drosten war derjenige, der mit einem Paper vom 23.01.2020 die Welt darüber informiert hat, dass er in der Lage ist, er ist einer der Co-Autoren, da sind noch andere beteiligt, Corman, Drosten und so weiter, dass er einen Test gefunden hat oder erfunden hat, mit dem man eine Infektion mit Covid feststellen kann. Dieser Drosten-Test ist dann nicht nur in Deutschland, weil man würde ja denken, ach, das ist ja nur irgend so ein unbekannter deutscher Professor oder sowas. Nein, er ist nicht nur in Deutschland benutzt worden als Gradmesser, sondern mithilfe der WHO, die ihn international empfohlen hat, ist er benutzt worden, damit die ganze Welt mithilfe dieser Drosten-PCR-Tests, die sind alle von diesem Ding abgeleitet. Der PCR-Test selbst ist natürlich nicht von Drosten erfunden, sondern von Carey Mullis. Aber dieser PCR-Test zur Feststellung von Infektionen mit Covid, der ist von ihm. Damit dieser Test weltweit benutzt werden kann, um festzustellen, wie viele Leute sind infiziert. Und da steht inzwischen fest, sogar die WHO gesteht das zu, dass dieser Test alleine überhaupt nicht mal im Ansatz in der Lage ist, Infektionen festzustellen. Trotzdem hat er bis heute weltweit zu massivsten Schäden, sowohl wirtschaftlicher als auch gesundheitlicher Art, geführt. Wir sprechen im Moment vornehmlich über die wirtschaftlichen Schäden, weil wir vornehmlich Unternehmer vertreten, weil wir immer gesehen haben, die Unternehmer sind diejenigen, die sich als Erste hoffentlich wehren werden. Das hat sich nicht ganz so bewahrheit, wie wir das vermutet haben, weil sie teilweise geglaubt haben, der Staat wird schon helfen, derselbe Staat, der sie in diese Situation gebracht hat. Aber dieser Drosten-Test ist es, der angegriffen werden muss. Und egal, ob Herr Drosten selber verklagt wird oder jemand, der seinen Test oder als Blaupause benutzend in den USA oder in Kanada mithilfe dieser Tests Infektionen festgestellt hat und auch Lockdowns verursacht hat, jeder kann dagegen klagen. Jeder, der durch diese, ich sag's nochmal, Drosten-Test-induzierten Lockdowns geschädigt wurde. Er kann aber nicht losziehen, das haben einige Leute versucht zu verdrehen, und kann sagen, ich bin Deutscher, mir gefällt das in den USA viel besser, das Rechtssystem, und ich klage jetzt in den USA oder ich klage jetzt in Kanada. Sondern das muss jemand anders machen. Und genau dieser andere, das sind die Kläger, die in Kanada erst als Indianer, dann als Unternehmer, das war die nächste Gruppe, und die dritte Gruppe der Behinderten, geklagt haben. Und da wird als nächste Gruppe oder übernächste Gruppe dann jeder, der international geschädigt ist, das hat uns Michael Swinwood nochmal ausdrücklich gesagt, wir arbeiten ja nun schon wirklich seit Monaten zusammen, jeder, der in dieser Weise durch die Lockdowns, durch die Drosten-Test-Lockdown-induzierten Schäden sich geschädigt fühlt oder jedenfalls einen echten Schaden hat, wird sich da einklinken können. Gleichzeitig, und das ist wirklich, wirklich wichtig zu wissen, gleichzeitig müssen aber auch die anderen Klagen weiterlaufen, die hier in Europa, in Deutschland, aber eben auch in den USA sich gegen diesen PCR-Test wenden. Denn in dem Moment, wo der PCR-Test weg ist, ist die ganze Pandemie weg. Denn etwas anderes gibt es nicht, um diese Infektionen überhaupt zu belegen. Stellt also noch ein Gericht, Portugal ist ja schon eins, was das festgestellt hat, noch ein Gericht fest, dass der PCR-Test keine Infektionen feststellen kann, dann ist die Basis für die gesamte Pandemie im Eimer. Und dann kann man sich richtig gut um die Schadensersatzansprüche kümmern, während man vorher einfach ein paar Flöcke einschlägt. Und dazu kann ich Ihnen in New York zu der Klage sagen, wir haben die Kollegen da eingereicht, gegen den oder wegen des PCR-Tests, wenden sich aber in der Stadt New York gegen die Anordnung, dass niemand mehr zur Schule gehen darf, wenn er nicht negativ getestet ist. Zwangsweise müssen die sich oder mussten die sich testen lassen. Da ist die Klage also gegen Schulschließung oder gegen den Zugang zu Schulen gerichtet, nur unter der Maßgabe, dass man erst einen PCR-Test negativ überstanden hat. So, da haben wir schon vor 4 Wochen im Eilverfahren eine Entscheidung erwartet, weil der Kollege, der das gemacht hat, Ray Flores, herausragend guter Anwalt, gesagt hat, Mann, das lief gut. Da kriegen wir im Eilverfahren eine Entscheidung zu unseren Gunsten. Das wäre eine Bombe gewesen. Ist nicht passiert bisher, weil, das haben wir letzte Woche Mittwoch erfahren, am vergangenen Mittwoch der Staat New York ein Guidance Letter verabredet hat, also eine Empfehlung, kann man sagen, wonach niemand, kein Kind gezwungen werden darf, sich testen zu lassen, bevor es zur Schule gehen kann. Jetzt haben wir ein Problem, auf den ersten Blick aber nur. Und das Problem lautet, damit ist ja eigentlich das Problem erledigt. Aber nur auf den ersten Blick. Denn die Mary Holland, das ist die Präsidentin dieses Children's Health Defense, also der Organisation, die hier geklagt hat für die Schüler, die sagte, naja, theoretisch könnten wir die Klage zurücknehmen, machen wir aber nicht, denn hier besteht ja Wiederholungsgefahr. In dem Moment, wo wir das Ding zurücknehmen, da kommt vielleicht jemand auf die Idee, zu sagen, ach, dieser Guidance Letter war keine so gute Idee. Wir kehren wieder zurück zu dieser Pflicht, sich testen zu lassen, Drosten-Test testen zu lassen. Und deswegen ist die Sache nicht moot, also erledigt, würden wir sagen, sondern es besteht Wiederholungsgefahr. Folglich geht es weiter und es wird eine Entscheidung geben. Leider, auch da muss man sagen, geht es nicht so schnell, wie wir wollten. Teilweise, Herr Langemann, liegt es daran, dass auch Teile der Justiz in Anführungsstrichen unterwandert sind. Denn unsere eigene Klage, die erste, die wir anhängig gemacht haben wegen des PCR-Tests, die ist ursprünglich gar nicht zugestellt worden.
Wo ist die Klage? Wo ist die eingereicht worden, die Klage?
Die erste in Berlin und die zweite auch. Die nächsten werden jetzt überall im Bundesgebiet verteilt eingereicht werden. Die ist eingereicht worden in Berlin und normal ist, dass dann 2 Wochen später spätestens die Klage auch zugestellt wird. Der Prozessgegner, der ja Bescheid wusste, weil wir die Klage veröffentlicht hatten, lief schon im Internet rauf und runter mit seinen bezahlten, was weiß ich, Faktencheckern und so weiter. Ah, die Klage ist ja ein Fake, die gibt es gar nicht. Doch, die Klage gibt es. Aber als wir angerufen haben, um festzustellen, wieso das verdammte Ding immer noch nicht zugestellt wurde, wurde uns gesagt, unseren Sekretärinnen gesagt, oh, da ist ein schwerer Fehler passiert. Wir haben die Einzahlung eurer Kosten versehentlich falsch gebucht, nämlich als Abschlusszahlung und haben das Buch, die Akte zugemacht. Also, Herr Langemann,
Moment, Sie hätten zahlen müssen, was?
Nee, wir haben gezahlt. Wir haben die Kosten, die Gerichtskosten für den Rechtsstreit eingezahlt. Genau. Und damit sind die Voraussetzungen dafür da, dass die anhängige Klage, beim Gericht anhängige Klage, auch tatsächlich rechtshängig gemacht wird, indem sie dem Gegner zugestellt wird. Das ist aber nicht passiert. So, und der Gegner tanzte auf dem Tisch und brüstete sich von wegen alles nur Fake, der Fühl mich erzählt da einen Haufen Mist.
Weil das Geld bei Gericht falsch verbucht wurde.
Angeblich. Ich glaube davon kein einziges Wort. Aber angeblich wurde das Geld so verbucht, dass es sich um eine Schlusszahlung handelt auf einen beendeten Rechtsstreit. Und dann wurde die Akte zugemacht. Als wir gemerkt haben, was die da mit uns spielen, haben wir natürlich Alarm geschlagen. Und inzwischen ist die Klage auch zu. Also es würde mich wundern, wenn sie immer noch nicht zugestellt wurde. Wir haben jedenfalls ein Aktenzeichen und alles. Aber da sieht man, wie hier gearbeitet wird. Und der Termin für diese Klage, da erwartet man normalerweise, so nach 3-4 Monaten gibt es einen Termin. Der ist anberaumt worden, der Termin zur mündlichen Verhandlung, auf den 9.11. Auch daran sieht man, hier wird offenbar gepusht.
Welches Jahr?
Gute Frage, also dieses Jahr immerhin. Aber daran merken wir auch, wir müssen ja anders arbeiten. Wir müssen Klagen mit Eilanträgen einreichen. Aber wir bleiben bei unseren Zivilklagen, weil wir nach wie vor nicht glauben, dass die Verwaltungsgerichte auch nur ansatzweise in der Lage sind, sich um dieses Problem angemessen zu kümmern. Strafverfahren bringen es auch nicht, Strafanzeigen deshalb nicht, weil, das hatte ich glaube ich schon mal erläutert, weil die deutsche Staatsanwaltschaft als besonders wenig unabhängig gilt, weil hier immer der Verdacht besteht, hat der EuGH bestätigt, dass hier politische Motive eine Rolle spielen bei der Frage, wird ermittelt oder wird nicht ermittelt. Deswegen hat der EuGH gesagt, ihr dürft keine internationalen Haftbefehle ausstellen, geschweige denn vollstrecken.
Herr Fürmich, Sie sprachen eben gerade unter anderem von Schülern, von Kindern im Staat New York und dem juristischen Vorgehen und den Klagen dort. Es gab ja damals vor 5 Monaten, als wir das erste Mal zusammensprachen, viele Menschen, die in Sie nach dem Gespräch Hoffnung gesetzt haben, weil sie mit ihrem juristischen Vorgehen verbunden haben, dass es dann doch zu einer Beendigung der auf der Basis dieses PCR-Tests hergeleiteten Grundrechtseinschränkungen kommen würde. Können Sie verstehen, wenn es vermehrt Stimmen gibt, die nun enttäuscht sind, weil das Ergebnis nichts an der Lebenswirklichkeit der Menschen hier in Deutschland verändert hat, die hier ihre Kinder in Deutschland in die Schule schicken. Deswegen erzählen Sie uns nicht so viel von New York. Erzählen Sie uns lieber was von Deutschland.
Ja, das sind die beiden Klagen, die in Deutschland sind. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die Leute sagen, hey, das verstehe ich nicht. Normal ist, dass ich eine Klage einreiche und 3 Tage später Geld auf dem Konto habe. Nee, so ist es eigentlich auch nicht, sondern es dauert schon ein bisschen länger. Und hier ist es noch, also um es mal ganz klar zu sagen, hier ist es noch schwieriger als sonst, weil wir es hier nicht mit einer einzigen, wir sprechen immer von Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, mit einem einzigen Konzern zu tun haben, der auf der anderen Seite entgegensteht, sondern hier haben wir es mit einer ganzen Serie von Konzernen aus der Pharma- und der Tech-Industrie zu tun, die dieses ganze Spiel betreiben und die ja im Moment auch massiv Geld damit verdienen, dass hier auf Steuerzahlerkosten, Klammer auf, mit gedrucktem Geld, aber dennoch, Klammer zu, Tests mit Milliardenbeträgen verkauft und benutzt werden und angebliche Impfungen, die in Wahrheit aber Injektionen mit genetischen Experimenten sind, verkauft werden und benutzt werden. Das allein führt ja zu einem massiven Verschieben von Finanzmitteln von dem Steuerzahler auf ein paar Superreiche. So. Und die stehen uns gegenüber und die haben natürlich auch einige strategisch wichtige Positionen besetzt und versuchen diese Positionenbesetzung beispielsweise eben auch in Teilen der Justiz, aber auch in der Verwaltung, das sehen wir ja nun, zu benutzen, um uns auszubremsen. Aber man muss die Gesamtschau sehen. Man muss sehen, dass hier kein einzelner Rechtsstreit vor sich hin dümpelt und isoliert irgendwie unkoordiniert irgendwas macht, sondern das, was wir tun, deswegen hatten wir letzten Mittwoch diese internationale Anwaltskonferenz, kann man sagen, die auch gelivestreamt wurde, das, was wir tun, ist koordiniert. Also wenn die Kollegen in New York was machen, dann ist das mit dem koordiniert, was wir tun. Wenn ich was mache, ist das mit dem koordiniert, was die tun und mit Kanada und mit Australien. Alle Urteile, die wir haben, ich habe es eben mit einem kanadischen Kollegen besprochen, auch hier das Urteil des Amtsgerichts Weimar aus Deutschland, das wird in anderen Ländern dieser Welt übersetzt und die Argumentation wird da benutzt. Wenn die New Yorker also jetzt mit dieser Klage durchkommen, es ist ja jetzt schon ersichtlich, dass sie gewinnen werden, dann werden wir das hier in Deutschland benutzen können oder auch in Kanada benutzen können. Also man darf nicht vergessen, dass es Quatsch wäre, auf diese eine Sammelklage zu gucken und zu sagen, oh, das ist aber ein bisschen sehr lange, das dauert jetzt aber, was ist denn eigentlich los, warum passiert hier nichts, sondern man muss den Blick auf das Gesamtvorgehen, das wohlgemerkt koordinierte Gesamtvorgehen haben. Wir sind inzwischen noch einen Schritt weiter und werden möglicherweise, das haben wir jetzt gerade angefangen zu diskutieren, sogar wenn es um die Aufarbeitung geht, jetzt muss es ja vor allem darum gehen, erstmal alles zum Stoppen zu bringen, wenn es um die Aufarbeitung geht, sowas wie Nürnberg 2, Sie kennen ja diese Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, wie Nürnberg 2 haben, weil es auch hier, genau wie damals im Zweiten Weltkrieg, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Das habe ich zuerst in meinem inzwischen ja schon lange, lange von YouTube gelöschten Video gesagt. Und da haben noch einige Menschen gesagt, oh, ja, ja, das ist aber harter Tobak. Inzwischen sagt es jeder, weil das, was wir sehen, insbesondere bei den Impfungen, das, was wir neulich in einem Interview mit Whistleblowern gebracht haben, das kann man nicht anders bezeichnen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn hier jetzt serienweise alte Menschen in Altenheimen geimpft werden und in dem einen Beispiel, wo wir das Interview mit dem Whistleblower veröffentlicht haben, 25% der Leute danach tot waren.
Ausgehend von Ihrem heutigen Kenntnisstand und der Wegstrecke, die Sie und Ihre Kollegen hier in Deutschland und in den USA und in Kanada und anderen Teilen der Welt jetzt schon zurückgelegt haben. Wie viel sind das im Übrigen?
Also hier in Deutschland sind es um die 50, würde ich sagen. Und international, wenn Sie die Kanzleien, die dahinter stehen, mit dazu zählen, wahrscheinlich 150. Also man denkt immer, müssten doch Tausende sein. Nein, das ist nicht so. Das ist genauso wie in allen anderen Berufsbereichen so, dass viele Juristen, viele Anwälte aus Großkanzleien Angst haben, die Corona-Fälle zu übernehmen und gegen den Staat oder gegen die Verantwortlichen, die beratenden Verantwortlichen wie Drosten und Co. Zu vertreten. Schlichtweg deshalb, weil sie Angst haben, dann ihre Mainstream-Mandanten zu verlieren. Aber es sind also maximal 150, 200 Anwälte. Vielleicht sind da noch viele unterwegs, zu denen wir keinen Kontakt haben. Aber die in der Gruppe sind, die mit der wir zusammenarbeiten, Australien, Kanada, USA, Italien, Österreich, Frankreich und so weiter. Das sind, ich schätze mal, maximal 150.
Wann prognostizieren Sie für Ihr laufendes Verfahren oder den Gesamtprozess ein greifbares Ergebnis?
Wir gehen davon aus, dass jetzt diese Nummer mit den Impfungen die rote Linie war, die man nicht überschreiten hätte sollen, weil doch Teile der Bevölkerung und damit auch Teile der Justiz zwar immer noch, selbst wenn sie linientreu sind, sagen, oh mein Gott, das ist ja vielleicht doch gefährlich, aber sie sehen gleichzeitig, irgendwas stimmt hier mit den Impfungen nicht. Und ich glaube, dass da die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, die Dinge zu hinterfragen und nicht einfach immer nur noch hinzunehmen, was einem da serviert wird, immer neue Lockdowns, 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 dass diese Bereitschaft auch in der Justiz zunehmen wird. Deswegen glaube ich, dass wir greifbare Ergebnisse in Form von PCR-Testklagen, die zu unseren Gunsten ausgehen, in Form von Injunctions, also einstweiligen Verfügungen, die feststellen, dass bestimmte Maßnahmen in Kalifornien beispielsweise verfassungswidrig sind, dass wir das innerhalb der nächsten paar Wochen und Monate sehen werden, immer mehr davon. Also wie gesagt, die New Yorker Sache sollte eigentlich schon vor 3 Wochen entschieden sein. Dann wurde dem Ganzen der Wind aus den Segeln genommen, aber nur scheinbar, weil eben der Staat New York offenbar unter dem Eindruck, so sieht es auch Mary Holland, unter dem Eindruck der Klage gesagt, oh Scheiße, das können wir nicht gewinnen, und haben dann diese Anweisung erteilt, die Kinder dürfen nicht mehr gezwungen werden, geimpft zu werden. Wenn wir das als Urteil gehabt hätten, und das ist genau der Grund, warum sie das gemacht haben, damit ein Urteil erstmal vermieden wird, dann hätten wir damit in Deutschland und in Kanada natürlich auch sofort wieder punkten können, denn das wird sofort in die Schriftsätze, in die Klagen mit eingebaut und beeindruckt jeden Richter dieser Welt, weil die Grundkonstellation ist doch überall die gleiche. Es geht immer um die PCR-Tests. Die einzige Grundlage für die Lockdowns sind die PCR-Tests. Und wenn die weg sind, dann war's das.
Wie viele Menschen haben sich mit Stand heute bei Ihnen in der Kanzlei beschwert und haben Ihnen gesagt, Herr Füllmich, ich habe Ihnen 800 Euro überwiesen, ich habe noch kein Ergebnis?
Bei mir hat sich gar keiner beschwert, aber möglich, weil ich bin ja nicht der Anwalt, der das vertritt, sondern ich bin der Anwalt, der die Zusammenarbeit mit den USA und Kanada und Australien als die drei Länder vertritt, bei denen es Sammelklagen gibt. Bei den Kollegen in Berlin, die das koordinieren, den Kollegen Marcel Templin herum, muss ich nachfragen. Aber ganz bestimmt gab es schon Leute, die einfach auch aufgehetzt durch die Gegenseite, die diese Situation natürlich auch ausnutzt und sagt, hey, der kommt ja gar nicht weiter. Da gab es bestimmt schon Leute, die sich beschwert haben. Und wahrscheinlich gab es auch schon Leute, die ihr Geld zurückbekommen haben, weil wir gesagt haben, okay, bevor wir uns hier rumstressen, geben wir ihnen lieber das Geld zurück. Aber soweit ich weiß, ich wüsste es, wenn es was anderes wäre, hält sich das sowas von in Grenzen, dass man es nicht wahrnimmt. Also wir nicht.
Was sind konkret Ihre nächsten juristischen Schritte? Also die auf Sicht, sagen wir mal, in den nächsten 14 Tagen.
Es werden jetzt die Mitglieder der Leopoldina, dazu gehört auch Drosten, von uns mit sogenannten Abmahnschreiben überzogen, in denen werden wir Ihnen nochmal darstellen, dass es gibt dieses Leopoldina-Papier, ich glaube Ende des letzten Jahres oder wann das rausgekommen ist, was nun massiv den nächsten Lockdown gefordert hat, weil sonst würde man die Wissenschaft nicht ernst nehmen und daraufhin hat dann die Politik das auch gemacht. Das sind also Politikberater und die haften für den Stuss, den sie veranstalten und auch für den Schaden, den sie damit anrichten. Wir werden die mit Abmahnschreiben auffordern für eine Reihe von Unternehmermandanten. Einige davon sind auch bereit, öffentlich aufzutreten. Ich muss mich nochmal vergewissern, sonst könnte ich jetzt schon ein paar Namen nennen, aber das sind auch markante Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Die werden jetzt als nächstes angegangen von uns und daraus werden dann auch wieder Klagen werden. Einige, wie gesagt, mit Eilanträgen, damit das Gericht nicht nochmal so eine Nummer zieht, wie da diese erste Klage, die wir in Berlin eingereicht haben und uns irgendwie auf November diesen Jahres vertröstet, sondern wir wollen schnell eine mündliche Verhandlung haben, genauso wie es die Kollegen in New York geschafft haben.
Dr. Rainer Füllmich, vielen Dank für diese Informationen und das Gespräch.
Ja, vielen Dank.